Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Werder Bremen ist immer noch wichtig, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen zu eurem Worum Podcast, Folge 152. Mein Name ist Kuhlmann und meine bessere Hälfte trägt den Namen Jan Siegert.
Ja, bessere Hälfte vor allem. Ich muss jedes Mal, wenn du deinen Namen sagst, fehlt mir immer noch diese eine Silbe. Erinnerst du dich noch daran, dass wir uns früher, als wir immer noch Anstoß 2 Gold den Fußballmanager auf dem Computer gespielt haben, haben wir uns immer genannt Tomasso Kuhlmannen und Janne Sigurdsson als die finnischen Star-Trainer.
Richtig, Tommy Kuhlmannen und Janne Sigurdsson.
Ja. Ja, genau.
Klangt eher nach zweiter Liga auf den Färöern, aber genau. Gut, da haben wir noch Karrieren gemacht, du. Da haben wir Kader geplant, Meisterschaften geholt.
Du, auf den Färöern, ne? Ich meine, wir schweifen jetzt zwar komplett ab, aber darf man eigentlich immer noch auf den Färöern beim Elfmeter den Ball festhalten?
Ich meine ja.
Ich liebe diese Regel, ich finde die so gut.
Ich glaube, dass auch einige Spieler wie Dennis Bergkamp früher, holländischer Nationalstürmer, kann ich mich dran erinnern, auch nie da auswärts gespielt haben, weil der Flugangst hatte.
Ja,
und,
stimmt,
genau. Und diese Landung wohl ein Albtraum sein muss. Aber gut, okay. Die Färöer.
Wir schweifen ab.
Das hat uns jetzt so weit weggetragen. Klar wollten wir über Provinz reden, aber eigentlich eher zum Thema Heidenheim. Und das finde ich auch ein bisschen, wäre auch ein bisschen despektierlich. Ja, mein Lieber, ich sage, Werder ist immer noch wichtig, weil wir kommen aus einer Länderspielpause.
Ja, die überraschend unterhaltsam war, fandst du nicht?
Es war eine der besseren Länderspielpausen. Ja. Es war eins der besseren 0-0.
Ja.
Wie man ja gerne sagt. Aber dafür, dass es nur eine Länderspielpause war, war sie, ja, wie sagt man jetzt bei uns in der Medienbranche, war sie durchaus snackable. Snackable.
Ja, war sie durchaus gut geskriptet.
Ja, sie war durchaus. Da war einiges Hübsches dabei.
Ja, das ist sehr schön. Das ist auch einiges Schönes dabei. Das kommt auch so aus deinem Alfred Draxler-Universum, ne?
Ja, tut mir leid, da bin ich aber ganz tief eingetaucht.
Ja, Probleme sind nur dornige Chancen.
Ja.
Es ist ja mein Lieblings-Thomas Kuhlmann-Spruch.
So. Und den habe ich, glaube ich, auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung von Christian Lindner mal aufgeschnappt.
Ne? Entschuldige,
Probleme sind nur dornige Chancen. So ja, ist schön. Es doch. Aber überhaupt, es war, es hat ja ordentlich gedraxelt. Du hast mir das vorgeworfen, aber wenn ich dann so gelesen habe in der Länderspielpause und man mal ein bisschen Zeit hatte für andere geile Sportarten wie Basketball, man dann, jetzt müssen unsere Riesen über sich hinauswachsen.
Ah. Ja, so,
ne? Sowas würde ich dir nicht vorschlagen.
Ja, nee, aber grundsätzlich, und du hast ja komplett recht, neben Fußball, Basketball war doch was für ein geiles Erlebnis. Hab echt das erste Mal seit Ewigkeiten auch wieder echt uneingeschränkt so ein Turnier, egal in welcher Sportart, mal genießen können, weil es halt wieder diese geile Dramaturgie und Entwicklung hatte, wie ich sie feiere.
Ja.
Ja. Ich nenne es die klassische US-Highschool-Film Dramaturgie.
Ja,
aber genau. Weißt du, nur mal, um mir an einem Punkt mal eben kurz Luft zu machen, ne?
Ja, bitte.
Dann freut man sich danach mal bei Twitter und sagt so, ey, wie geil, ne? Ey, endlich haben die Jungs das mal sich verdient und da was geholt. Und dann kannst du wirklich bis 3 zählen und du hast wieder die Leute, die bei Twitter reinrotzen. Na, das ist aber komisch. Jetzt sind auf einmal alle Basketballfans. Ich sage so, ey, ja, wir freuen uns jetzt halt, dass eine deutsche Nationalmannschaft, egal in welchem Sport, einen Titel geholt hat.
Okay.
Was soll sowas?
Ja? Das heißt, man darf sich, okay, ja, ich verstehe. Der Vorwurf, also okay, man darf sich eher nur mitfreuen, wenn man schon 1993 beim Streetball-Turnier in Hamburg
richtig
den entscheidenden Ball vorbeigeworfen hat, wie ich damals. Ja. Gut, ich durfte mich freuen, ja, es ist okay. Ja, okay, komm.
ich durfte es nicht. Ich durfte es nicht, ich habe es trotzdem getan.
Okay, nee, war natürlich, ja, Highschool-Film.
Ja, aber was für eine geile Leistung.
Ja.
Ey, tut mir leid, also.
Der Traum der Wisconsin Wildcats.
Ja,
du hast recht. Nee, das war natürlich ein Traum und ja auch die Nationalmannschaft, die uns ja auch zumindest, ich sag mal, entertained hat. Das kann man ja Kann man ja auch nicht anders sagen.
Und dann diese geile Paralleldiskussion dazu in den USA, wo irgendwie 80% der Basketballfans alle so argumentiert haben, wie die Kinder, die schlechten Verliererkinder früher in der Grundschule, die gesagt haben, ja gut, aber das war ja nicht unsere beste Mannschaft.
Ja, ich glaube. Ja, okay. LeBron hat, glaube ich, noch bevor die gelandet sind in den USA wieder, hat er irgendwie alle seine Star-Basketball-Kumpel angerufen und schon über die Medien verkünden lassen, dass er mal ein richtiges Team aufstellt.
Ja, ja. Ja, okay. So.
Ja, aber wenn du dir das überlegst, das ist natürlich auch wirklich die Höchststrafe, ne, für die USA. Also die kommen da alle aus dieser NBA, mega anstrengenden, langen NBA-Saison und machen 5 Wochen Vorbereitung. Ja. Irgendwo, ne, im Fieber-Basketball, über den sowieso da alle lachen, ne, weil die Dreierlinie dichter dran ist, die Regeln ein bisschen anders. So, ne, US-Arroganz im Sport sowieso auch noch ein Faktor. So 5 Wochen und dann holen sie nicht mal eine Bronzemedaille. Ja. Ne, und diese eine Szene, wie Andy Obst diesen Ankle-Breaker, ich glaube, ja, gegen Halliburton, gegen deren Starspieler, ne, so den Dreier reinwirft, dann in der Defense Bonga das Ding blockt und vorne Schröder mit dem Stepback noch den Zweier. Ich glaube, diese Sequenz wird, ne, die kannst du als Dauerschleife ins Museum für deutsche Geschichte stellen.
Ja. Genau.
Wie geil war das denn?
Wie Dennis Schröder, ich weiß gar nicht, welcher von Kanada das war, aber wie Dennis Schröder den einen von Kanada immer ausgelacht hat.
Ja.
Erinnerst du, wie er so an ihm vorbeidribbelt, der Kanadier zu Boden geht und er so mit einem Finger auf ihn zeigt und lachend an ihm vorbeiläuft, während er den Ball dribbelt. Na, egal. Auf jeden Fall, großartiges Erlebnis und hat endlich mal wieder Spaß gemacht, sich so auf so einer Sportebene auch wirklich einfach uneingeschränkt mal wieder über was freuen zu können.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr geil. Aber ja, das hier ist kein Basketball-Podcast.
Nee, ach so.
Okay. Naja, zumindest manchmal taucht er auf.
Ja, naja gut, auf jeden Fall, es hatte so ein bisschen Ubuntu-Vibes, auch was da in der Mannschaft war, ne, und wie die funktioniert hat, wie die zusammengewachsen ist und so. Da, ja, freut man sich einfach.
Schönes Kontrastprogramm zu Deutschland-Japan.
Ja. Nach Folge Flick, lass uns, da müssen wir nicht mehr über die Geschichte, aber was ist deine Meinung, Nationaltrainer?
Wer es werden sollte, meinst du?
Ja.
Ich bin da ja selten emotionslos, aber du hast in unserem Vorgespräch hast du einen Aspekt genannt, den ich eigentlich ganz interessant fand, und du hast total recht, wie krass sich das eigentlich anfühlt und wie krass das aussieht, wie Bayern versucht jetzt um jeden Preis Nagelsmann irgendwie im DFB aufzuschwatzen.
Ich glaube, die wollen den einfach von der Payroll haben, ne?
Ja, genau.
Also vorher kann ich mich erinnern, weil ich irgendwie mal wieder Doppelpass geguckt habe ab und zu in den letzten Wochen, da haben sie versucht, den Terzic anzuschießen, ne?
Ja.
So Bild und so, ne?
Ja.
Die befreundeten Bayern-Medien und gesagt, ja, und wäre Nagelsmann nicht und so. Und jetzt liest du halt auch seit Tagen in der Bild und so, wie sie versuchen, ne, dem DFB Nagelsmann unterzujubeln. Ne? Auch mit so Sachen wie, er hat offenbar ein Angebot von einem Top-Club, jetzt sollte sich der DFB aber beeilen und so.
Das ist Mann. Also ein Witz in Tüten. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wen ich mir da vorstellen könnte, ich finde den Namen Louis van Gaal ganz witzig.
Ja, ey, ja.
So, finde ich eine total gute Idee. Wohingegen ich ja sagen muss, ich habe da neulich auch schon zu getweetet, Effenberg meinte neulich im Doppelpass.
Magath.
Und da springen jetzt voll viele Ex-Nationalspieler drauf auf.
Magath selber.
So, Didi Hamann und so.
Selbst Magath hat ja einen O-Ton.
Ja. Das hat mich nicht gewundert, dass der sagt, ja, klar kann ich das.
Ja, ja.
Aber tut mir leid, also den sehe ich da ja null. Ne? Der ist für mich ist der Typ ja so geil verbrannt, seitdem er da wirklich im Relegationsrückspiel gegen den HSV, wo sie das Hinspiel zu Hause verloren haben mit Hertha BSC, er dann wirklich Kevin Prince Boateng hat die Mannschaft aufstellen lassen und dann haben die das noch gewonnen.
Ja, aber er hat es geschafft, ne?
Ja, gut. Ist halt die Frage, ob er das war, dass er Kevin Prinz Boateng hat die Mannschaft aufstellen lassen. Aber egal, ich mag den einfach nicht. So, Punkt. Da destilliert sich dann letzten Endes meine Meinung zu raus. Magath will ich nicht als Nationaltrainer haben.
Ach, ich bitte dich. Aber ich bin auch Team van Gaal. Ich finde, also ich glaube, mich erinnert das alles an 2005. Wir sind ja schon ein bisschen älter. Ne?
Ja.
Und 2005 auch Heimturnier vor der Brust, ein Jahr später. Und der deutsche Fußball in einer absoluten Sackgasse. Ja. So, Völler hatte übernommen, dann 2002 noch zur Vize-Weltmeisterschaft geführt mit Carsten Ramelow und Entschuldigung,
Marco Bode.
Thorsten Frings, Marco Bode und also wirklich Spielern. Ne? Ballack hatten wir als einzigen Topspieler. Und der einzige, der noch Fußball spielen konnte, war, glaube ich, Bernd Schneider. Schnicks. Bernd Schneider so. Das war halt unsere Truppe. Und so, und danach, aber auch schon Rumpelfußball hieß das damals. Ne? Und dann, glaube ich, 2004 in der Vorrunde raus bei der EM und in der absoluten Sackgasse. Und was sie gemacht haben damals, war das einzig Richtige, nämlich mit allem gebrochen. Ja. Klinsmann kam und war halt was ganz Neues. Dinge, die heute selbstverständlich sind, waren damals eine Revolution in Deutschland. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie sie den angegriffen haben, ne? Auch Springerpresse und so, weil er kam dann halt mit so Gymnastiktrainern, Mentaltrainern, Buddha-Figuren in der Kabine und so und hat halt Konzepte aus anderen Sportarten, die schon ganz anders trainiert haben, ja, auch was die Fitness anging und die Beweglichkeit. Mhm. Diese Konzepte hat er übertragen, hat diesen Hockey-Bundestrainer Peters damals geholt und die Bild-Zeitung schrieb in fetten Buchstaben beim ersten Training, wo die dann so Gymnastikübungen gemacht haben, jetzt macht er auch noch Gummitwist.
Und über Monate haben sie den runtergeputzt.
Ja. So, wobei das halt in anderen Sportarten schon ganz normal war, einfach weil sich der Sport entwickelt hat, ne? Es viel athletischer geworden ist. So, mittlerweile eine der häufigsten Verletzungen, die gab es früher gar nicht. Das ist so Schambeinentzündung. So, weil du halt einfach viel mehr so Bewegungen machst, rechts, links und schnell und viel beweglicher sein musst als im Fußball früher. Ne? Und 2005 haben die deutschen Trainer noch, da wurdest du noch gefeiert, wenn du Medizinbälle einen Berg hochgetragen hast. Das war halt Training so.
Ist dann nur Mount Magath oder wie hieß das noch?
Mount Magath. Ja, und Rehbergfeld, das war halt alles so. So, und das hat ja überhaupt nur diese neue Euphorie ausgelöst. Ne?
Ja, genau.
So. Und genau an so einer Stelle sind wir ja jetzt im Prinzip auch, wo du gesehen hast, dieser Löw-Flick-Style, also dieser Versuch, der 2014 gut war, aber so zu spielen wie Spanien und mit 11 perfekten Spielern, die alles können und flexibel und das ist vorbei so. Ne? Und ich finde, man hat jetzt schon gesehen, auch, dass da wieder mehr auf diese Spezialisierung und die einfachen Sachen, ne, betonten die Nationalspieler danach in den Interviews. Ne? Mhm. Völler hat einfach die einfachen Sachen. Du machst dies, du machst das. Ja. Ne? So, und irgendwie denke ich, ist jetzt wieder so ein Bruch nötig und du brauchst, glaube ich, einfach den größten Namen mit der größten Autorität, der den ganzen Druck wegnimmt. Ja. Ja, der irgendwie so ein Kultfaktor ist, wo sich alle hinter versammeln können und eine Person, vor der auch diese ganzen 20, 25-jährigen Gnabry-Sané-Schnösel noch Respekt haben. Ja. Brasilien macht es. Brasilien hat, ganz kurz, dann bin ich fertig, ab nächstem Jahr, glaube ich, Carlo Ancelotti geholt.
Ja.
Ausländischen Trainer, weil die halt auch gesagt haben, so, ne, es gibt kaum noch Brasilianer, vor denen unsere Leute noch so viel Respekt haben.
Ja.
Ne? Wir holen jetzt den Mister. Und vielleicht sollten wir sowas auch machen.
Ja, und Luis van Gaal ist ja jemand, der sowohl international, also mit Nationalmannschaften als auch mit Vereinsmannschaften gearbeitet hat. Der hat mit wirklich großen Superstars gearbeitet.
Ja.
Der gilt nach innen trotzdem auch als einer, mit dem man mal wirklich auch richtig laut lachen kann. So.
Ja. Und der will. Ich glaube, der hätte da Bock drauf. Der will das ist ja auch ein arroganter Fatzke eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. So. Der will halt nochmal gebeten und gefragt, aber so seine ersten Äußerungen klang ja schon so wie, ja.
Ja, genau.
Was bietet ihr mir an?
Ja. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. So, aber letzten Endes muss ich dann auch sagen, habe ich jetzt auch wieder festgestellt in der gesamten Diskussion, auch in der medialen Diskussion, es ist mir nach wie vor relativ Latte.
Ja, so, das also geht mir auch so.
Ich möchte halt, da bin ich dann jetzt auch wieder ganz komisch, aber ich will da bloß niemanden sitzen haben, wo wir irgendwie für ausgelacht werden. Felix Magath, Stichwort Felix Magath.
Ja, ist dir die Parallele aufgefallen? Vielleicht ist es auch keine, vielleicht ist es auch sowas wie das Grosso-Gleichnis, was mir mal durch den Kopf schoss, aber
der Salzstreuer.
Werder gegen Mainz, ja, erstes Spiel ohne Füllkrug. Der zentrale Spieler weg, alle anderen wirken wie befreit. Deutschland gegen Frankreich, Kimmich draußen, der zentrale Spieler weg, um den sich alles drehte, alle wirken wie befreit. Bilde ich mir das ein, oder?
Das kann eine Rolle gespielt haben. Mein erster Eindruck war in der Tat aber, dass es wirklich Flick war. Dass so dieses Flick aus der Gleichung rausnehmen, halt da eben auch was macht, weil das ist ja wirklich, also wie viel Tage lagen zwischen den Spielen? Vier Tage?
Ja, es ja, ist ne? halt oder drei sogar. Die Ansprache und die Anweisung einfach die naheliegenden Dinge auf dem Platz zu machen, ne? Und nicht so, aber ja, glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass es ein Unterschied macht, weil vorher wurde viel darüber diskutiert, dann spielte Kimmich hinten rechts und so. Und immer war das ganze deutsche Spiel auf ihn als zentralen Spieler zugeschnitten. Selbst als er dann rechts hinten spielte gegen Japan, war ja Flicks Idee, dass er im Spielaufbau aber in die Mitte rückt und weiter die Bälle verteilt. Ja. So, und daran hat irgendwie alles gehakt. Und dann, wir sprachen in der letzten Folge drüber, dass Romano Schmid zum Beispiel so aufdrehte gegen Mainz, weil halt nicht mehr jeder Ball auf diesen Schlüsselspieler, Zentralspieler Füllkrug gehen musste.
Aber sag mal, ist Kimmich für dich der Spieler, den ja offensichtlich so die Entscheider bislang in der Nationalmannschaft in ihm gesehen haben?
Ja, ich glaube schon.
Ja, echt? Ja. Weil ich finde ja, oder auf mich wirkt der ja so, als wenn er so diesen hohen Anspruch, den man als Persönlichkeit in diesem Team an ihn offensichtlich stellt, vor allem von außen, zumindest in Person Flick ja dann auch innen, dass er dem nicht gerecht wird. Und da irgendwie, ich habe das Gefühl, dass er da so ein Stück weit auch drunter zusammenbricht.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Dass er diesen Anspruch auch an sich selbst hat.
Ja, genau, das kann gut sein. Genau wie Friedel. Friedel ist da für mich auch so. Der hat dieses Selbstverständnis einer Führungspersönlichkeit nicht, in meinen Augen.
Ja, oder der ist vielleicht auch einfach vom Charakter her nicht der geborene Leader halt, ne?
Ja, genau.
Ja, bei Kimmich weiß ich nicht, aber er wurde halt jahrelang dazu gemacht und aufgebaut. Bei Bayern ja auch. Und da droht ihm jetzt dasselbe Schicksal, ne? Ich weiß auch nicht, wie verletzt er wirklich ist, ne? Aber auf jeden Fall wirkte das, also haben die einzelnen Module im deutschen Spiel ohne ihn viel besser zusammengepasst. Also die Rolle von Chan, der wirklich schlecht war gegen Japan, war ganz anders und der war als Abräumer, als Grosso sozusagen, als Holding Six, hat er komplett überzeugt. Gündogan hatte plötzlich die Freiheiten und auch die Bälle, die er braucht für sein Spiel.
Zumindest in den 20 Minuten, in denen er gespielt hat.
Und du hattest hinten rechts mit Tah einen Typen, der sich halt einfach wie Benny Hövedes 2014 als Innenverteidiger außen einfach nur darauf konzentriert, alles wegzuprügeln, was da kommt.
Ja. Sah aber deutlich stabiler aus als...
Und es war einfach, es war nicht überladen mit Ideen und weißt du, wir sprachen auch in den Anfängen unseres kleinen geliebten Podcasts darüber, dass das unter Kofeld auch ganz häufig so war.
Ich wollte es gerade sagen.
Dann sag
du. Ich wollte es gerade, ich liebe es, dass du genauso denkst wie ich, dass es mich alles total an die Kofeld-Zeit erinnert.
Ja,
also ne? dieses komplexe Überfordern eines Teams, das sagt, lass uns doch im Prinzip einfach nur Fußball spielen bitte.
Ja.
Ja, deswegen, ich bin da wie so oft komplett bei dir. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass mich das Spiel gegen Frankreich komplett überrascht hat.
Mhm.
Mich ein Stück weit auch mitgenommen hat, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass sie da 6-7 Dinger kriegen. War ich fest von überzeugt. Und wie sie es dann genau in dieser Simpelheit dann gespielt haben und dass das dann auch noch erfolgreich. Allein, dass Thomas Müller. Wir haben ihn in der letzten Folge noch als den personifizierten Aufbruch
den personifizierten Rückschritt, ja.
Dass alleine der in der vierten Minute das Tor macht, genauso wie Thomas Müller immer seine Tore macht.
Exakt,
er wird angeschossen, der Ball bleibt irgendwo an seinem Körper stecken, sodass er ihm vor die Füße fällt.
Dachte ich auch irgendwie, stoppt er den mit dem Pimmel, stoppt er den irgendwie. Ne?
Genau.
So, und der fällt gerade runter der Ball, ja. So. Ja, aber geil, ja. Ja. Aber das ist es, ne? Keep it simple so. Und ja. ich glaube, dass halt auch genau auch da so eine Parallele zwischen Werder, wo es dann hieß, Füllkrug weg, jetzt spielt ihr alle gegen den Abstieg und jetzt, ne?
Ja, das kann
ihr könnt ja gar nichts und so. Und dass das halt auch diesen Ubuntu-Trotz dann irgendwie noch rauskitzelt. Und gut, okay. Und dann noch eine Parallele zwischen den Spielen, was natürlich sowohl Werder als auch der Nationalmannschaft echt in die Karten gespielt hat, war halt dieses frühe Tor, was dann plötzlich die Sicherheit gibt, wo dann plötzlich das Stadion hinter dir steht und wo du weißt, wenn das nicht fällt, dann fängst du vielleicht nach einer halben Stunde doch an zu wackeln, weil hinten Griezmann mal durchläuft. So.
Aber, ich muss auch sagen, ja. Ganz kurz nur, nur den Gedanken mal eben, damit ich ihn nicht verliere.
Bitte.
Habe ich auch selten bei Länderspielen in den vergangenen Monaten oder vielleicht sogar in der Zeit seit der WM mindestens gehabt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass das Publikum auch so ein Gespür dafür hat, was das Team braucht. Das war sehr Werderesk, fand ich, wie sich das Publikum in Dortmund verhalten hat.
Ja,
das so zu merken, die Mannschaft braucht jetzt an bestimmten Punkten einen Push. Ja. Das hat man bei der Nazio in den letzten Monaten gefühlt kaum noch gehabt, dass auch mal eine erfolgreiche Grätsche bejubelt wurde und so.
Ja, weißt du? Aber du hast halt auch nie oder selten diesen Spirit in ein Stadion bekommen. Ne?
Ja, genau. Es lag aber auch daran, was das Team ausgestrahlt hat.
Ja, richtig,
auch
genau.
Das war was komplett anderes.
Exakt.
Ja.
Und so war es halt auch bei Werder Mainz.
Ja, genau.
Was du ja leider nicht sehen konntest, weil ich ja auf deinen...
Ja, gesehen habe ich es trotzdem.
Alpha-Coolmann, ne, wolltest du mich ja...
Der Alpha-Coolmann,
ne?
Genau.
Aber da war das dann halt auch so, ne, dass nach 3-4 Minuten nach der Führung war halt diese Unsicherheit erstmal weg und das war fast schon so eine Dankbarkeit.
Ja.
Ne? So, die dann in diese Euphorie umschwenkte, ne? Und wenn du bedenkst, also welchen Hohn und Spott sich die Nationalmannschaft und dann geht da in Dortmund Laola durchs Stadion und du denkst wirklich, Leute, wir sind auch irgendwie echt ein schizophrenes Land.
Ja.
So ganz dicht sind wir nicht, ey. Ja, ja, okay.
Ja, aber so ist es mir lieber, weißt du, weil es halt eben auch das Zeichen an die Nationalmannschaft sendet, ja. Wenn wir unser Herz auf den Platz tragen und wieder alle füreinander da sind, dann schwappt das sofort über aufs Publikum.
So ist es.
Und im Übrigen finde ich es halt auch so geil, die Planungen laufen dann deutlich vorher, ne? Aber wenn du irgendwie darauf aus bist, die Gunst des Publikums wieder zu gewinnen, dann in der Vorausplanung eines Jahres nach einer desaströsen WM wie in Katar, ja, dann Länderspiele an einem, keine Ahnung, an einem Samstag nach Wolfsburg zu vergeben, ja? wo der ja. Bums noch nicht mal irgendwie ausverkauft ist und du auch ganz genau weißt, gut, ist jetzt nicht bekannt für Hexenkessel so und für Hand in Hand Publikum mit Nationalmannschaft, ich weiß auch nicht.
Ja, okay, aber ne, darfst du nicht vergessen, dass das einer der Hauptsponsoren ist, VW, und dann können die sich halt auch mal so ein Heimspiel gegen Japan kaufen und dann nehmen sie
vielleicht
natürlich...
Vielleicht ist genau das Problem, Thomas.
Ja, und vielleicht gibt es auch auf dem japanischen Markt einfach noch Nachholbedarf, was die Absatzzahlen angeht. Also nicht, dass VW hat kein Problem, dornige Chancen auf dem japanischen Markt, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, so what? Auf dem japanischen Markt sicher irre gut an, wenn VW 1-4 zu Hause verliert gegen die Toyota.
Ja, okay.
Ja, aber du hast ja recht. Ich weiß, was du meinst.
Läuft.
Ich reg mich bloß gerne manchmal ein bisschen auf über den DFB.
Lass uns über Werder Bremen sprechen. Beste Gäste haben wir die Folge genannt. Ist auch ein bisschen eine Respektsbekundung, dass wir den Titel Heidenheim zu widmen, die ja wirklich doch Erstaunliches geschafft haben und Sympathien auch für Frank Schmidt und durchaus da sind, auch bei uns. Ja. Wir die auch durchaus respektieren als starke Gegner, bekannt aus zweiter Liga und Relegation. Und wir da ja auch einige alte Bekannte spielen haben. So. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen geredet habe, war ja, Rebuild war auch noch als Titel im Gespräch bei uns.
Ja, ich fand, dass wir das mit Reboot, nee, wie haben wir die letzte Folge genannt?
Reboot, Werder rebootet.
Ja.
Okay, lange Rede, kurzer Sinn, das Überleitung völlig Völlig verkackt. Es geht darum, Rebuild, Personallage. Ne? Lass uns doch mal drüber sprechen. Jetzt sind ja doch einige Spieler zurück und sollten jetzt ja auch laut Fahrplan langsam ans Team herangeführt sein. Ja. Ja, sodass wir ja jetzt sozusagen eine Menge personelle Optionen haben.
Ja, man nennt uns ja nicht umsonst auch die Timing-Monster. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Folge aufzunehmen, deutliches Stück vor der eigentlichen Spieltagspressekonferenz, die morgen stattfindet. Mhm. Demzufolge wissen wir leider nicht zu 100%, wie es eigentlich mit den Leuten aussieht, bei denen es wirklich interessant wäre, mal zu wissen, ob die eine Option sind oder ob die im Kader sind. Jetzt müssen wir leider so ein bisschen stochern, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich einfach den Fakt total spannend finde, jetzt mit zwei Wochen Pause seit dem Mainz-Spiel auch ein Stück weit zu sehen zu bekommen, wie die neuen Leute wie Demann und Linen und Cater und auch Boré, der ja erst wohl morgen wieder ins Training einsteigt, wie nah die mittlerweile am Team sind. Gut, Spoiler, bei Boré, der wird nicht nah am Team sein, weil der bislang kein einziges Mal mit ihm trainiert hat.
Ja, okay. Ist aber trotzdem natürlich eine Option, ja.
Ja, genau. Und aber halt eben auch zu gucken, kriegt Cater seine ersten Einsatzzeiten, ne?
Ja, okay, aber dann lass uns doch mal Status Quo, ne? Jetzt ist Donnerstagnachmittag. Genau. So, Status Quo ist, Cater trainiert wieder, Belastung wird gesteigert. Mhm. Ziel ist, dass er im Kader ist. Ja, genau. Ist ja auch noch ein Vorteil da, dass wir am Sonntag spielen. Da zählt ja vermutlich jeder Tag. Entscheidung fällt aber vermutlich erst morgen, also Freitag, ob er dann wirklich im Kader ist oder nicht. Selbst wenn er im Kader ist, denke ich mal, gehe ich davon aus, ist er keine Option für die Startelf. Ja? So, sondern da haben sie ja auch eindeutig gesagt, sie wollen da langsam über Kurzeinsätze ranführen und so. Das haben sie ja recht offen kommuniziert.
Das ist mir für Rate die Aufstellung scheißegal.
Ja, okay. Bei Boré ist es so, dass er in Südamerika ziemlich anstrengende Länderspielreise hatte. Ne, ich glaube, gestern oder vorgestern noch gespielt hat mit Zeitumstellung, bla bla bla. Ja, ich glaube, genau. Einmal hat für Kolumbien hat er ein geiles Tor gemacht. Ja,
ein Kopfballtor, ne?
Ja, was aussah wie Flanke Weiser, Kopfball Füllkrug. Ja. Ja, war aber Flanke Weiser, Kopfball Boré, wenn ich das.
Weil ich schreibe mit.
Weiser. Der kommt zurück und wird auf jeden Fall im Kader sein und könnte sogar ein Startelf-Kandidat sein, je nachdem, wie weit Duxch ist, der ja angeschlagen gegen Mainz ausgewechselt wurde. Genau. De Man war im belgischen Nationalkader.
Genau.
Hat da allerdings 0 Minuten gespielt.
Genau.
Ich glaube fast als einziger, sonst kamen fast alle zum Einsatz, aber er war dabei, hat dementsprechend auch noch keine Bindung zur Mannschaft, hat mit denen noch nicht trainiert, aber ist fit, hat auf höchstem Niveau mit Belgien trainiert, ist im Kader. Und Linnen war in Bremen, hat auch dieses Freundschaftsspiel in Gladbach mitgemacht, hat auf der 6 gespielt, hat solide gespielt. Ist praktisch von den 9, würde ich jetzt sagen, eindeutig am dichtesten an der Mannschaft dran. Ja. Wenn ihr das Freitag hört, alles für den Arsch, was ich jetzt sage.
Ja, genau. Ja, und was dazu noch kommt, ist, dass ja auch hinter Bittencourt offensichtlich noch ein Fragezeichen steht, weil auch der ein bisschen Probleme hat.
Ja.
Mit dem Knie, meine ich, gelesen zu haben. Insofern wird das spannend und trotzdem mache ich mir bezüglich des guten Gefühls, was die Startelf angeht, wenig Gedanken bislang.
Ja.
Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also, ich habe heute gelesen, Duxch und Bittencourt nur anteilig mit dem Team trainiert, eben genau wegen besagter Probleme, die sie noch hatten.
Heute hat Duxch auch nur anteilig trainiert.
Der Artikel der Deichstube ist dazu heute erschienen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon, wobei müssten sie eigentlich. Ja, doch, die haben ja das Vormittagstraining beobachtet. Also es müsste von heute sein.
Ja, okay, genau. Das ist kein gutes. Okay.
Und aber Cater auch noch nicht im Komplettmannschaftstraining. Also demzufolge auch da wohl noch ein Fragezeichen dahinter. Ja. Deswegen, ich glaube, dass sich da auf der anderen Seite dann aber wirklich auch Optionen auftun. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. So, ich habe irre Bock, ehrlich gesagt, mit dieser Offensive gegen Heidenheim anzugucken. Weil ich wirklich total gespannt bin, wie wie Boré wirkt, der wird ja mutmaßlich nur einen Kurzeinsatz bekommen. Oder glaubst du, dass er wirklich seine 60 Minuten kriegt nach der anstrengenden Reise?
Nee, ich könnte mir schon vorstellen. Es hängt halt, denke ich mal, von Duxch ab, ne? Wie fit ja. der ist. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, Duxch und Boré vorne. Selbst das könnte ich mir vorstellen. Also, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass er trifft für uns.
Oh ja, ich auch. Das wäre auch geil, ehrlich gesagt.
Ich habe ihn mir sogar auf Kickbase noch geholt.
Ja, echt?
Ja. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich habe überhaupt ein gutes Gefühl. Wollen wir nochmal eben über... oh Mann, jetzt möchte jemand rein.
Ah, okay.
Wir müssen nochmal kurz unterbrechen und dann gucken wir aufs Heidenheim-Spiel, ja?
Genau, wir machen Jeopardy und dann sprechen wir gleich über das Heidenheim-Spiel.
Hast du denn noch ein paar Minütchen?
Ja, na klar.
Alles klar.
Für dich doch immer.
Ja, bis gleich.
Bis dann, tschüss.
So, Entschuldigung, schon wieder Jeopardy.
Melodie. Ja, aber es lockert ja manchmal ein bisschen auf.
Meinst du, wir müssen den Leuten ein bisschen Chance geben, ist... sich davon zu erholen. Ja, aber immer Jeopardy-Melodie und am Ende kommt keine Antwort, die als Frage formuliert ist. Das ist ja auch irgendwie...
Das ist wohl wahr, das stimmt.
ich versuch's mal. Wer ist Jan-Niklas Beste?
Ja, du steigst direkt mit Heidenheim ein, so wie wir es vor der Jeopardy-Pause auch angekündigt haben. So. Jan-Niklas Beste, du hast es irgendwann in den letzten Wochen mehrfach mal gesagt, mittlerweile ja bester Mann bei Heidenheim, oder nicht?
Mit Abstand bester Mann. Ich glaube, letztes Jahr in der zweiten Liga auch schon. Und jetzt haben wir drei Spiele, ne? Aber laut Kicker, der mit Abstand bestbenotete Spieler bei Heidenheim.
Ja.
Ne, Top-Torjäger, hahaha, okay. Nicht alleine, Dingschi auch mit einem Treffer, aber auch schon zwei Assists. Ja. Ja. Schießt die Elfer, ja, ist der gefährlichste Mann da. Und hat ja durchaus eine Werder-Vergangenheit, das war ja jetzt auch immer wieder zu lesen. Auch gut, das war dann auch das letzte Argument der Hardcore-Kritiker an Ole Werner und der Vereinsführung, als man dann gesehen hat, okay, Chiarotti ja auch noch kein Stammspieler in Gladbach, ne, Grujew doch für viel Geld dann noch verkauft. Aber was ist denn mit Beste damals? Den habt ihr und der ist jetzt, weißt du?
Der spielt bei denen linke Außenbahn, ne?
Ja, linke Außenbahn. Die, das ist die Flügelzange bei Heidenheim. Ist
die Bremer Flügel.
Dingschi und Beste, ja, geil.
Ja. Ja, wobei, bei Werder hat er ja zumindest, was die Profis angeht, nicht reüssiert, wie man ja so gerne in anderen Fußballpodcasts sagt. Ich habe das gerade mal nachgeguckt, der ist ja bei Werder gewesen, vor allem U23, war da zwar Leistungsträger, aber um 2020 herum, wenn ich das richtig erinnere, ich glaube, der ist irgendwie kam aus der U23 in Dortmund, habe ich gelesen.
Ja.
Und ist dann in der U23 war er, glaube ich, Stammspieler und ist dann nach Holland gewechselt.
Ja, beziehungsweise hat dann diese klassische junger Spieler kommt nach, schafft erstmal noch nicht, sich durchzusetzen und wird ausgeliehen. Ja?
Genau.
So genau. Das Modell wollte Made und ne? So.
Genau. Und war dann gerade nochmal geguckt beim FC Emmen in den Niederlanden und ist dann aber auch nochmal für zwei Jahre, weil Werder ihn nach wie vor nicht im Profikader einsetzen konnte und wollte, ist er dann zu Jahn Regensburg verliehen worden, war da aber, glaube ich, war da auch Stammspieler.
Ja.
Und dann hat Werder irgendwann im Sommer 2022 gesagt, weißt du was, bei uns wirst du auf absehbare Zeit keine, wir haben da so einen Superstar geholt, der heißt Toni Jung. Der wird auf Jahre nicht zu verdrängen sein auf der linken Außenbahn.
Aber allerdings hat Beste damals in Regensburg und auch bei uns noch rechte Außenbahn gespielt, muss man fairerweise sagen.
Ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja,
ja okay, aber umso, wir haben da so ein vielversprechendes junges Talent geholt, Felix Agu, an dem wirst du auf absehbare Zeit nicht vorbeikommen.
Ja.
Und so haben sie ihn dann 2022 final nach Heidenheim verkauft sogar. Die haben ihn sich wohl in ihrer Zweitliga-Zeit bei Jahn Regensburg im Detail und oft angucken können. Und demzufolge ist er da dann letzten Endes auch glücklich geworden. Hat sie ja nicht zuletzt auch dann zum Aufstieg geschossen, kann man, glaube ich, ohne Umschweife so sagen.
Ja.
Und insofern jemand mit einer Bremer Vergangenheit, ein weiterer Spieler mit Bremer Vergangenheit, der jetzt sein Glück in Heidenheim gefunden hat. Und wir haben schon so im Vorgespräch mal versucht, so aus dem Kopf zusammenzubekommen, wer eigentlich bei Heidenheim sind irgendwie gefühlt irre viele Spieler mit Werder Vergangenheit.
Allerdings
wer da alles halt rumgeturnt ist in den letzten Jahren.
Ja. Ja gut, Teuerkauf kann ich mich erinnern, wird immer so geführt als Ex-Bremer, aber ich meine, der ist 36, ne? Seine Bremer Zeit, das ist 15 Jahre her.
Ja.
Ne, der war irgendwie 2003 bis 2007 oder nagel mich nicht drauf fest, ne? Aber so das jetzt ins Bremer Vergangenheit. Meinka, der Captain da, der da auch extrem wichtiger Mann ist in der Innenverteidigung, ja. Auch Kopfball stark gefährlicher Mann, können wir da nochmal drüber sprechen. War auch mal, glaube ich, Werder U23, ja, okay.
Manon Busch auch, der hat ja also durchaus auch ein paar Profi-Einsätze bei Werder gehabt, ich glaube unter Kohfeldt noch, ne?
Auch so ein Fall, ne, ja. Kommt aus der Jugend nach, aus der zweiten Mannschaft, schafft den Durchbruch nicht.
Ja.
Ne?
Und ja, Dingchi, der jetzt hin verliehen ist, ne?
Ja.
Und sie hatten doch auch mal, wie hieß denn der nochmal, verdammt, einen Innenverteidiger, der da jetzt mittlerweile offensichtlich nicht mehr ist. Das hatte ich auch nicht mitbekommen, aber der auch bei Werder lange gespielt hat. Dürfte mittlerweile auch.
Hüsing,
genau, richtig. Ja. Oliver Hüsing, genau. Der ist ja auch nicht mehr, aber der hat immerhin auch eine Heidenheimer. Also, da sind schon ein paar Namen, die man zumindest aus der Zeit bei Werder kennt.
Ja, das stimmt.
Und sie kommen mit dem Selbstverständnis eines Aufsteigers, der in Dortmund einen Achtungserfolg erzielt hat. Déjà-vu.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Déjà-vu, ne? Ja, 2-0 genau. In Dortmund zurückgelegen, obwohl sie ein gutes Spiel gemacht haben. Ne? Mein Freund Micky, er hat mir das erzählt, er hat das komplette Spiel gesehen, rief mich an danach, Dortmund-Heidenheim, ne? Das war ein Freitagabendspiel, und meinte, 2-2, damit ist Dortmund noch gut bedient.
Ja,
Wie gut war denn Heidenheim?
Ja, ich habe die letzten 20 Minuten gesehen.
Ja.
Und das war wirklich beeindruckend, weil die echt ins Schwimmen kamen.
Und halt Dortmund. Auch vernünftigen Fußball gespielt haben auch, ja. Ne? Also mitgespielt haben. Und da gab es ja doch, das ist doch deutliche Parallelen zu unserem Auftritt da als Aufsteiger.
Ja. Und Dingchi hat getroffen?
Einem Jahr. Ja. Dingchi hat getroffen, richtig geil getroffen sogar. Ja,
schönes Tor gemacht, genau.
Ne? Mit so einer Direktabnahme. Und das zweite, der Ausgleich war dann, glaube ich, Elver, rausgeholt von Beste, verwandelt von Beste, wenn ich das richtig
Das war dieser Blackout von Haller, ne?
Richtig, genau.
Der ihn da im Strafraum umreißt.
Ja.
Komplett unbedrängt.
Ja.
Ja. Aber, also, lange Rede. Heidenheim, das nimmt man mit, oder? Also, auch in so einer Länderspielpause nimmst du das Erlebnis Dortmund mit. Und die kommen garantiert mit dem Messer zwischen den Zehen auf den Platz am Sonntag,
ja,
oder?
Ja, und guck mal, die haben, der Unterschied zu unserem Spiel da letztes Jahr ist, die haben nicht mehr das dritte Tor geschossen, ne? Aber es ist halt genau so ein Achtungserfolg.
Ja,
und halt auch genau das, worüber wir auch schon sprachen die letzten Wochen, dass so Teams wie Heidenheim jetzt den Vorteil haben, den wir letztes Jahr hatten zu Anfang der Saison, ne? Dass wir als geschlossene Einheit kommen, dass wir gemeinsam hochgegangen sind, dieses Ubuntu-Feeling haben, dass die Gegner uns noch nicht kannten damals, ne? Und da noch so ein, wie soll ich sagen, Überraschungsfaktor.
Ja, genau.
Dass
man die so latent unterschätzt, ne?
Richtig. Ja. So, ne, das haben wir dieses Jahr nicht mehr. So, wir alle kennen uns jetzt, und wie gesagt, das kann sich ändern jetzt durch den Füllkrug-Abgang, dass wir da mit einer neuen Überraschungstaktik vielleicht noch punkten können.
Ja.
So, aber um es mal konkret zu machen, ne, der Unterschied ist ja, so, Dortmund lässt sich von Heidenheim da noch, würde ich sagen, überraschen. Ja?
Mhm.
Aber wir werden uns doch Sonntag nicht von irgendwas überraschen lassen in Heidenheim. Ey, wir kennen die doch, wir wissen doch, das ist noch fast dieselbe Zweitligamannschaft. Wir wissen, wie die spielen, was deren Stärken sind, was deren Schwächen sind. So, darauf können wir uns doch nicht zurückziehen, dass wir da irgendwas nicht wussten.
Nee, und ich glaube, genau das, was wir gerade gesagt haben, dass Heidenheim als Aufsteiger so latent unterschätzt wird. Ich glaube, dass insofern das 2-2 in Dortmund der Warnschuss zur rechten Zeit an Werder war. Ne, dass Werder sich genau das angucken würde und sagen würde, okay, also keine Laufkundschaft, und die bezwingen wir nicht mal eben im Vorbeigehen. So dass ich glaube, dass die Sinne geschärft sind auf Werder Seite. Das Einzige, was ich bei Werder halt wirklich nach wie vor nicht einschätzen kann, ist erstens, wie stark müssen sie umbauen? gemessen an Verletzungssituation und wie weit sind neue Spieler, ne, und was ist die Idee von Werner. Ja. Aber ich glaube, qualitativ ist das eines der Spiele, was wir im letzten Jahr immer bezeichnet haben, als eines der wenigen Spiele, die du gewinnen musst, wenn du drinbleiben willst.
Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass es alles andere als ein Selbstläufer ist. Bin aber nicht hoffnungslos. Also ich habe da durchaus die Hoffnung, dass wir da was reißen können.
Ja, geht mir ganz genauso. Ja, dann lass uns doch mal konkret einsteigen im Vorblick auf das Spiel. Ich habe mir mal die Aufstellung angeguckt von Heidenheim, die letzten drei Spiele. Die hatten zwei Auswärtsspiele, ein Heimspiel und spielen unterschiedliche Systeme, ne? Also haben zu Hause so ein 4-1-3-2 gespielt, ne? Mit also vorne Kleindienst, und da haben sie dann eine zweite Spitze mit Pieringer, auch ein Zweitligastürmer, ich glaube, der war bei Paderborn und Schalke mal und so. Kein schlechter Mann, so. Mhm. Und auswärts, die defensive Variante ist so ein 4-1-4-1. Und in beiden Systemen sind praktisch, gibt's offensive Außen mit Dingschi und Beste. So, und es gibt diese Viererkette und es gibt diesen zentralen Abräumer davor, also die Hälfte der Mannschaft ist auf jeden Fall komplett defensiv ausgerichtet. So, und auch das ist für uns nichts Neues, da spielen auch fast noch dieselben Jungs, gegen die wir vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga gespielt haben auswärts.
Ja, ja, genau. Ja? Also die Namen kennt man auch wirklich alle, fast alle noch aus der zweiten Liga, ne?
Ja.
Ja, du, also wie gesagt, trotzdem, ich bleib dabei, wenn ich mir die vom Kicker jetzt auch vorhergesagte Aufstellung von Heidenheim angucke, sage ich, wir müssen mittlerweile das Selbstverständnis haben zu sagen, da haben wir eine Chance und da können wir gewinnen.
Ja.
Und ich bin nach wie vor mal irre gespannt, wie es Werder schafft und wie es Werner schafft, eben genau diesen Spirit und diesen veränderten Angang aus dem Mainz-Spiel rüber zu retten nach Heidenheim, auch mit der Länderspielpause dazwischen.
Ich glaube, Werder wird brennen. Das Team wird brennen. Das ist so angezündet und so, Entschuldigung, aufgegeilt von diesem Mainz-Feeling. Ich habe auch das Freundschaftsspiel gesehen. Das war Mitte letzter Woche Gladbach-Werder. Ja. Wo mehr oder weniger die zweite Reihe, aber halt auch nicht nur, ne, hat Werder 1-0 gewonnen durch Ginmar, Linden auf der 6 und Schmied zentral und auch schon wie gegen Mainz, wie aufgedreht, wie so ein Duracell-Häschen. Ja. Ne? Ja, ja. Der brennt richtig und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der auch von Anfang an spielen wird.
Schmied?
Ja.
Ja, das glaube ich auch. Also gerade auch nach der Leistung links. Ich habe gerade noch mal überlegt, wie ich es im Sturm machen würde, wenn Duxch ausfällt. Aber wollen wir uns gleich mal auf Rate die Aufstellung stürzen? Mhm. Weil es kommt ja noch ein Aspekt dazu, den haben wir jetzt auch noch gar nicht besprochen. Aber wer wohl in der Länderspielpause richtig abgeliefert haben soll, war Veljkovic.
Ja.
Die haben, glaube ich, zumindest ein Spiel mit ihm in der Startaufstellung, wenn ich das richtig erinnere, gewonnen auch. Und da soll er richtig stark gespielt haben.
Ich glaube, er war zweimal Startaufstellung sogar, ne?
Ja, kann gut sein. Und soll wirklich geliefert haben. Und deswegen wäre ja jetzt in der Tat die Frage, ist das etwas, was Werner auch beeinflusst? Könnte er möglicherweise Veljkovic für Pieper aufstellen?
Nein.
Glaubst du nicht?
Nee, nach dem Spiel gegen Mainz bin ich sicher, dass hinten nichts
das lässt. Ja, okay. Das würde bedeuten, Pavlenka, Pieper stark, Friedel.
Richtig. Okay. Ich bin auch sicher, jetzt sind wir ja eh schon am Ende, ne? Ja. Gleich. Ja. Ich bin auch sicher, dass er, und ich halte das auch für keinen falschen Gedanken, dass er das Rebuild noch ein bisschen hinauszögert und dass er zum Schrecken des vieler Forum-User auf die Leute setzt, die Heidenheim kennen, die den Gegner kennen, die wissen, wie man da spielt und die sozusagen eingespielt sind. Und deswegen gehe ich davon aus, jung, groß, weiser.
Jung, groß, weiser.
Okay. Also es ist im Prinzip fast dieselben 22 Leute, die sich vor zwei Jahren in der zweiten Liga gegenüberstanden. Nee, nicht ganz. Steje und Schmied auf den Achterpositionen, glaube ich, dass Ole die so bringen wird.
Ja.
Also im Prinzip ist es bis jetzt dieselbe Aufstellung wie gegen Mainz und es gibt ja auch keinen Grund, das zu ändern. Vorne, wie gesagt, die Problematik, was ist mit Duxch? Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also ich sehe das Argument, wenn Ole sagt, ich warte nochmal, ich werfe jetzt nicht De Man und Linnen sofort rein, weil ich da hinten Stabilität brauche, ja. Was ja übrigens viele andere Bundesligisten auch machen, ne? Wenn du siehst, zum Beispiel RB Leipzig, ja, die einen riesen Umbau haben und hatten und viele neue Talente, die alle auf dem Papier mega lecker aussehen. Trotzdem spielen da jetzt Leute wie Kampl und Paulsen, mhm, ja, Anfang der Saison, weil auch da der Trainer sagt, ich brauche erstmal, wenn hier so ein Umbau ist, dann ich kann das nicht alles auf einmal machen. Ich brauche ein paar Leute, ne, die wissen, wie der Hase läuft, so, ne? Die spielen dann Anfang der Saison und die motzen dann auch nicht, wenn ich die nach 10 Spieltagen rausnehme und die meine neuen, hübscheren Module da reinsetze. Ja, so, ne? Ja, und ich glaube, das wird auch der Gedanke sein, Groß und Jung weiter zu bringen in Heidenheim, die kennen das. Vorne allerdings im Sturm ist es ja jetzt nicht ganz so ein Riesenunterschied, wenn du da einen neuen Spieler reinwirfst, wie auf der 6 zum Beispiel. Ne? Und gerade dieses Pressen, dieses Anlaufen, dieses Steilgehen kennt Bourré auch aus Frankfurt. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er von Anfang an spielt.
Okay.
Und es wäre auch eine geile Überraschung, weil den kennt Heidenheim nicht.
Also dann sagst du Pavlenka, Pieper Stark Friedel, Weiser Groß Jung, Schmid Steje, ja. Kovnatski Bourré.
Ja, oder Duxch Bourré.
Okay, ja, ich bei mir sieht es mal anders aus.
Ja, so gut.
Ja, also ich glaube,
dass... Ganze Harmoniesoße hier immer, da.
Ja, das ne, kostet ja auch immer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja,
wir können uns auch gleich vor der Tür klären, mein Lieber.
Ja, genau, wir treffen uns irgendwo in der Mitte in Rothenburg an der Wümme.
Aber nicht so toll, ne?
Ja, genau. ich glaube, dass er mit Veljkovic spielt.
Mhm. Für?
Für Pieper.
Okay.
Also ich glaube, Pavlenka, Veljkovic, Stark, Friedel. Ich glaube, dass Linnen spielt. Aber
für Groß?
Für
Groß?
Genau. Aber mit Weiser und Jung noch. Mhm. Und dass der Mann irgendwann kommt. Ich glaube, dass er mit Schmid Steje spielt und Kater irgendwann die letzte Viertelstunde kriegt, wenn es nicht spitz auf Knopf steht. Mhm. Und ich glaube, dass er im Sturm spielt mit Kovnatski und ein Djinma, wenn Duxch nicht spielen kann.
Das ist aber echt ein Unterschied.
Ja, weil ich auf der anderen Seite habe ich Werner auch immer als jemanden wahrgenommen, der halt dann auch wirklich gute Leistung oder herausragende Leistung auch gutiert. Und ein Djinma ist einfach, als es kann natürlich auch genauso gut sein, dass er sagt, ey, weißt du was, dann gebe ich ihm jetzt das nächste Mal nicht 10 Minuten, sondern 20. Hm. Aber ist halt auch ein Spieler, der mit seinem Tempo auch für irre viel Stress sorgen kann, ne? Und der hat ein Tor gemacht, eins vorbereitet. Und wenn Duxch wirklich ausfallen sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass er das mal mit Djinma probiert, um dann zu reagieren, wenn das nicht funktioniert.
Djinma hat auch im Testspiel getroffen.
Ja, genau.
Ne? Und Ole, er ist halt Oles Liebling, ne? Ohne ja, Ole gäbe es den Profi Djinma vielleicht gar nicht, ne? Der zumindest hat den Werder, halt ja, genau, immer nachgezogen und so, ne? Auch schon zu Kiel und so. Da kam jetzt auch irgendwie, hab ich auch irgendwo gelesen, ich war das Deichstube oder Bild, ich weiß es gar nicht. Das Djinma erzählte während dieser Corona-Zeit, er konnte sich nirgendwo richtig durchsetzen, ne? Hat er kurz ans Aufhören gedacht, ne? Und dann kam Holstein Kiel, dann kam Werder und so. Und überall spielte Ole natürlich auch schon eine Rolle. So könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, Djinma kommt, wenn wir führen.
Ja,
und wir werden führen.
Ja, kann auch sein. Aber ist doch ganz schön, da haben wir jetzt mal wirklich unterschiedliche Aufstellungen. Bin mal gespannt. Aber okay, sag mal, was du glaubst, wie es ausgeht.
Wir gewinnen das Spiel. Wir wissen genau, was auf uns zukommt. Wir kennen Heidenheim. Wir werden gewinnen und Bourré wird ein Tor schießen. Und wir schießen 3. Wir gewinnen 3. Oh, gewinnen wir zu 0. Wir gewinnen 3-1.
Du sagst 3-1, ich sag 3-2 für Werder.
Aber du denkst, ja, 3-2 ist auch nicht schlecht. Mhm. Aber wir gewinnen und wir schießen 3 Tore. Ich habe so im Gefühl und ich habe irgendwie, sehe ich das 3. Tor. Kater steckt ihn durch zu Bourré.
Ja!
So,
ja. So ist dein es doch. Dein Wort in Gottes Gehörgang. So. Sehr, sehr gerne.
So ist es doch.
Ja. Das wäre in der Tat ein Verlauf nach meinem Geschmack.
Oh Mann, ey. Das Spiel ist erst Sonntag, das stört mich ein bisschen. Worauf ich mich allerdings als Fußball-Konnoisseur sozusagen freue, ist Freitagabend. Bayern gegen Bayer. Was wird denn das bitte für ein geiles Spiel?
Das wird, glaube ich, wirklich total geil. Ey. Das werde ich mir auch auf jeden Fall angucken.
Hab ich richtig Bock drauf.
Ja. Habe ich auch richtig Lust zu. Und in der Tat, Sonntag nervt mich auch ein bisschen. Mhm. Der Samstag, also sich gerade nach so einer Länderspielpause bis Sonntag gedulden zu müssen, finde ich scheiß. Sorry.
Ja, das war eine lange Strecke, lange, die wir da überstehen mussten.
Ja. Aber trotzdem, wir sind optimistisch, so klingt es zumindest.
Ja.
Ziehen wir hier einen Strich, oder?
Ja, machen wir.
Ja, Träumchen. Also, ihr Lieben, heute ist Donnerstag. Ihr habt also noch ein paar Stunden Zeit bis zum Anpfiff, um den Worum-Podcast Folge 152. Ach, ihr habt ihn ja jetzt gehört. Entschuldigt bitte. Egal.
Hört ihn nochmal.
Ja, hört ihn nochmal, genau. Ja. Am Sonntag 15:30 ist das Spiel in Heidenheim. Wer hinfährt, kommt gut hin. Viel Spaß bei der Reise darunter. Soll ja auch nochmal ein schönes Wochenende werden. Allen anderen einen guten Rutsch ins Wochenende. Lasst uns die Daumen für Sonntag drücken. Dir, meinen Süßen, auch. Wir schnacken auch bilateral nochmal. Und ja, bleibt nichts anderes zu sagen, als hoffentlich kommen unsere Tipps auch wirklich zustande. Das wäre doch ein Träumchen, wenn wir da mit weiteren 3 Punkten am Ende stehen sollten. Hm. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, schönes Wochenende und wir hören uns nach Heidenheim wieder. Bis dahin.
Gutes Spiel, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.